Herzlich willkommen bei der, die das Social Media Podcast Social Vita. Heute haben wir Folge 9 für euch. Wir sprechen im ersten Teil über meine Weisheitszahn-OP, über Essen und über Espresso Martini. Im zweiten Teil haben wir Matt hier und sprechen mit ihm über Creator Marketing umgedreht.
Das können wir so stehen lassen, als Cliffhanger.
Okay, Cliffhanger. Ja. Dann let's go. Viel Spaß dabei.
Viel Spaß.
Okay, wie geht's?
So witzig, dass du mir wieder gegenüber sitzt, nachdem du letzte Woche einfach Game Over warst.
Und dabei habe ich in der Folge davor gesagt, dass ich unsere HörerInnen nie wieder verlassen werde.
Das ist so witzig, weil ich habe mir das angehört und ich dachte mir so, das war so ein boldes Statement.
Ja, und dann war ich einfach die Woche drauf nicht da. Aber ich hatte auch eine gute Entschuldigung. Hast du es eigentlich erzählt in der Folge? Ich habe die mir noch nicht angehört.
Dass du zu einem kleinen Hamster transformiert bist?
Dass ich Hamster-Lifestyle gelebt habe, ja.
Ja, das habe ich erzählt. Es wurden ganz viele gute Besserungs- und Genesungsglückwünsche geteilt.
Ja, Genie. Ja. Nee, mir geht's super. Ist richtig gut verheilt. Also die OP war ja der absolute Horror.
Ja.
Es war so schlimm. Ich bin dann in Ohnmacht gefallen, habe dem Chirurg auf den Tisch gekotzt.
Das war krass, weil ich saß draußen, also ich saß vor diesem Warteraum und man geht da hin und denkt, ja okay, man holt die Person da ab. Und ich habe es auch noch nie jemand abgeholt von einer Weisheitszahnoperation. Also man geht da relativ unbefangen rein. Und man sitzt da auf diesem Stuhl, ich war so am Rumdaddeln auf dem Handy. Und du merkst halt, okay, in dem Raum, du hörst es, dass in dem Raum die Leute nervös werden.
Ja.
Und dann, wenn dann die Leute rausrennen, also die Operation durchführen in ihren Kitteln, aus dem Raum rausrennen, über den Flur und so nervös diese Tür aufreißen, dass sie sie nicht mehr richtig zumachen, dann komplett planlos und chaotisch in einen anderen Raum reinstürmen. Dann hörst du nur Gepolter, Gerumpel, denkst, okay, wo sind die, in welches Loch sind die jetzt gefallen? Und dann holen die immer irgendwelche Schalen und rennen wieder rein.
Die waren wie mein Frühschi.
Ja, und das passiert 2 bis 3 Mal. Da denkst du dir echt, okay, was, haben sie jetzt irgendwie doch den Kopf abgenommen statt dem Zahn? Man weiß es nicht genau. Es war jetzt irgendwie nicht so eine beruhigende Situation.
Nee, ich fand's auch richtig ungeil. Also ich würde, ey, Leute, sorry. Ich würde allen empfehlen, die sich die Weisheitszähne rausnehmen lassen,
direkt den Kopf
macht es in Vollnarkose. Macht es in Vollnarkose. Ich habe es ohne Vollnarkose gemacht. Die haben den einen Zahn nicht rausbekommen, hat die Arzthelferin mich in den Schwitzkasten genommen. Der Arzt hat wirklich so einen Hammer. Es sah aus wie aus dem Baumarkt, Alter. Nur in klein und Metall genommen. Hat dagegen geschlagen. Dann haben die irgendwann die Säge rausgeholt. Das Zahnfleisch und den Zahn in 4 geteilt. Ey, ich lag da und dann, also als die Säge kam, da war halt vorbei. Also mein Kreislauf war halt so, Brudi, das halte ich halt nicht aus. Wirklich. Ja, dann meine ich halt so, ja, mir geht's nicht so gut. Kurz Stopp, kurz Pause, bitte. Und der hat mich halt auch so richtig angeschrien. So, wach bleiben, nicht jetzt irgendwie umklappen und so. Aber hat nicht so viel geholfen.
Boah, ich kenne das gar nicht.
Und dann habe ich erstmal richtig schön gereiert.
Ja, heftig. Aber was ich krass finde, ist, weil, also wenn du komplett weg bist, ich weiß es nicht, aber das wäre mal meine Annahme, ich glaube, dann wird's noch roher. Weil dann ist ja alles scheißegal. Also dann wird da noch mehr an dir rumgerutscht. Du riechst zwar nichts mehr mit,
aber du kriegst
das ist dann
nicht
egal.
Mit, ja.
Aber wenn man das einmal diesen Gedanken gefasst hat,
ja, ich weiß,
man denkt,
was
ich
du
bin
meinst.
Nicht da, man ist hilflos, man denkt irgendwie, man ist in guten Händen und dann wird da einfach gefühlt aus seinem Mund eine eigene Baustelle.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Das finde ich echt scary.
Ja, ich weiß, was du meinst. Naja, und dann habe ich aufgehört zu rauchen.
Oh, yes.
Ja.
Big News. Ja, wie geil.
Ja, ich kann mal unseren HörerInnen sagen, wie viel Geld ich schon gespart habe. Ich bin aber auch schon rückfällig geworden, Leute. Ja, volle Transparenz.
Happens.
100 Euro habe ich schon gespart.
Das ist so krass.
Und seit 11 Tagen und 7 Stunden bin ich rauchfrei.
Vielleicht können wir das gesparte Geld in Podcast-Ads einsetzen, investieren. Unsere Assets bewerben.
Ah, unsere Assets bewerben, also unsere
Podcast,
auf Social bewerben, ja.
Oder für 100 Euro in einem anderen Podcast Werbung kaufen.
Für unser Podcast.
ja, ey, Cross-Promo, der Podcast ist richtig big.
Ja, stimmt. Nee, genau. Genau, ich bin schon einmal rückfällig geworden, bin ich auch nicht stolz drauf, aber Alkohol halt. Ich wollte auch eigentlich die ersten 3 Wochen nicht trinken.
Und?
Das habe ich vergessen, weil ich ja aufgehört habe nach der OP und dann habe ich irgendwie vergessen, ich habe ja schon mal aufgehört für 6 Monate und ich weiß halt, so jetzt kein Ding, aber sobald ich halt Alkohol trinke, nicht wenn ich jetzt am Wochenende irgendwie 2-3 Gläser Wein trinke, aber wenn ich es halt übertreibe, wie zum Beispiel gestern, wo ich einfach mal straight 8 Espresso Martini mir gegönnt habe.
In der Stunde.
dann wird es halt kritisch, weil dann bin ich halt so jemand, dann verliere ich halt jegliche Form von Selbstkontrolle. Also Impulskontrolle gehen 0.
Ja, das ist krass. Das ist irgendwann, glaube ich, ist man dann so Berlinized.
Ja, aber einfach good to know. Wie sagt man so schön? Gibt doch so ein, wie so ein Monday Morning Post auf Instagram. Aufstehen, Krone richten und weiter Prinzessin sein oder irgendwie so ein Scheiß. Keine Ahnung.
Ja, stimmt. Aber die Espresso-Martinis, die bereue ich auch.
Boah, ja. Gestern.
Also,
vor allem, ich habe noch meine Tage bekommen. Ich sitze hier wirklich gerade, Leute. Ich bin so ein krasser Krüppel. Ich glaube, ich habe 7 Ibus. Neun Intus schon.
Ja, das Ding ist irgendwie, ich mag den Drink sehr gerne. Das ist schon krass. Aber ich finde, man muss das echt mittags anfangen. Es geht halt nicht. Also abends, ich trinke eigentlich keinen Kaffee. Ganz genau, das ist wichtig. Ich trinke eigentlich keinen Kaffee. Also ich trinke keinen Koffein-Kaffee. Mhm. Ich trinke Decaf.
Lustig, ich habe auch ja angefangen mit Decaf jetzt nach meiner OP.
Ja, so. Und dann abends ein Espresso. Ey, weißt du, wie ich da heute Nacht im Bett lag? Ich lag da all lamps on und dachte mir so, Digga, was mache ich jetzt? Also ich war um 2 Uhr nachts, ich war so unendlich aktiv. Ich habe angefangen zu lesen, ein bisschen die Wohnung aufgeräumt. Also Horror.
Mhm.
Horror, weil ich kann nicht lange schlafen. Das ist dann die Downside. Dann bin ich wieder um 5 so,
ja, das hab ich gar nicht.
What's up, let's go.
Merkst du das echt, den Unterschied zwischen irgendwie einem Long Island Iced Tea und einem Espresso Martini?
Was? Gottlos krass, ja. Es war wirklich gestern da, ich lag da und ich konnte kein Auge. Dann habe ich mir, richtig schlimm.
Tun.
Dann habe ich, hä?
Kein Auge.
Was habe ich gesagt?
Ich lag da heute Nacht und dann konnte ich kein Auge. Und ich konnte auch keinen Fuß und ich konnte auch keinen Kopf.
Das ist echt gesagt.
Ja.
Aber dann habe ich auch noch, das war richtig schlimm, da habe ich versucht dagegen zu steuern. Also echt traurig nur noch. Habe ich mir noch Melatonin reingefetzt, weil ich dachte, okay, jetzt werde ich wahnsinnig. Dann lag ich da, habe ich das Gefühl, ich bin ein Chemie-Cocktail. Weißt du, auf einmal, mein Herz ist auf 180.
Ja, weil so viel Koffein, du steigerst dich auch echt immer so krass da rein. Was soll ich denn machen? Tut mir so leid. Nee, ich weiß nicht, was du machen sollst.
Und weißt du, was das und du? Und neben mir wird einfach abgeschnorchelt. Und dann stehe ich auf, wirklich mit diesen 3 Stunden Schlaf. Und ich bin da echt am Ende. Und neben mir liegt da, du schläfst echt wie Prinzessin auf der Erbse.
Ich war heute aber auch um 6 wach.
Ja, und konntest du wieder einschlafen?
Nee. Nein? Ich bin seit 6 Uhr morgens wach und pfeffer mir alle halbe Stunde in die Ibu rein. Gleich gehe ich richtig schön in die warme Badewanne.
Ja, schön.
Nee, aber ja, also hast recht. Also Espresso Martini macht schon Sinn. Ich merke es halt nicht. Ich merke den Unterschied halt nicht.
Das ist so ein krasser Skill. Du kannst auch immer
schlafen. Ich kann immer und überall schlafen, ja. Nee, aber ich bin jetzt auf jeden Fall wieder da. Ich muss sagen, tatsächlich auch, ich finde, es fühlt sich weird an, ohne die Weisheitszähne, nur mal so als Add-on. Ich vermisse die schon.
Ja, mir ist auch aufgefallen, dass du langsamer isst.
Ja?
Ja.
Ich habe nicht so viel.
Ich glaube, du kannst jetzt nicht mehr so viel kauen.
Ja, ich habe nicht so, genau. Ich habe nicht mehr so viel Mümmelfläche hinten. Ja, Mümmel- und Mahlfläche zum Essen zerkleinern. Da sind jetzt nur noch so.
Also, ey, ganz kurz, weißt du, was ich gehört habe diese Woche? Man muss. Okay, rate mal, wie oft man kauen soll.
9.
Nein. Nein, Digi. Mal 3. 30 Mal ungefähr. Du sollst 30 Mal kauen.
Jeden Happen?
Ja, pass auf. Ich hab das gemacht beim Abendessen. Und ich dachte mir so: Halleluja. Ist das langweilig? Und Halleluja dauert das
Halleluja.
Lange. Ich kann mal reden. Hauert das lange. Hauert das
ich glaube, wir sollten mal den 10. Teil jetzt abbrechen.
Nein, dauert das lange. Das ist echt, also ich empfehle das mal, mach das mal alle. Probiert das mal aus. Man denkt sich so krass, man kommt gar nicht vorwärts. Ne? Also man kommt, das Essen wird nicht weniger. Aber es ist eine andere Art und Weise, weil es eine bewusstere Art und Weise. Und man setzt sich gefühlt mehr mit dem Essen auseinander. Das ist ganz interessant. Okay. Aber es soll sehr gesund sein. Und es ist ein interessantes Experiment.
Merke ich mir. Alles klar.
Alrighty.
Jetzt geht's ab zum 2. Teil. Coolen Gast haben wir heute.
Viel Spaß. Ich dachte mir, bevor wir dich vorstellen, sourcen wir das aus und fragen einfach dich, ob du dich selber vorstellen möchtest, was du so machst, wer du bist, wo du herkommst.
Okay. Hallo, ich bin Matthias Richter. Oder wie mich alle anderen nennen, Matt tatsächlich.
Hallo Matt.
So ist auch meine E-Mail-Adresse, kurz und prägnant. Ich bin einer von den Leuten vom Anti-Boring Content Club. Und was wir letztendlich machen als Firma ist Influencer-Marketing, aber irgendwie so ein bisschen anders. Und ich glaube, darauf gehen wir später nochmal ein.
Safe.
Ja. Deswegen erstmal Anti-Boring Content Club. Cool Influencer-Zeug. Nice. Das mache ich. Ich bin ungefähr 1,90 groß. Ich komme aus Pankow, ja, Mann, Ostberlin.
Du bist geborener Berliner?
Nein, überhaupt nicht. Schwierig.
Okay.
Ich bin seit 25 Jahren in Berlin, aber ich bin eigentlich geboren in Bonn und ja, Tannbusch, SSIO, wenn du zuguckst. Ich weiß, wie es ist, ich hatte auch die gleiche Vorwahl, aber auch Tscheche. Also irgendwie so ein bisschen Migrationshintergrund, aber auch sehr deutsch. Und ich habe extra einen deutschen Namen, damit ich nicht auffalle als Ausländer. Ist True Story. Okay, das war jetzt schon sehr tief rein, irgendwie, ja, genau.
Ja, geil.
Ja, genau. So, ja, und, ja.
Bei 1,90 groß dachte ich kurz, das wird jetzt so eine Tinder-Bio oder so eine Bumble-Bio.
Genau, Hunde finde ich toll. Cat-Content auch gut, aber Hunde besser.
Hast du einen Hund?
Ich hatte mal einen, eine Dalmatiner.
Oh.
Ah, eine Dalmatinerin.
Sieht man selten inzwischen, finde ich. Waren mal so
ja, ist ja auch tot jetzt, der Hund. Ach so, ja.
Nein. Gott.
Ich liebe den Humor, super. Ja, aber es ist witzig, dass du über Hunde redest, weil meine random Frage geht über Tiere. Mhm. Ich dachte mir nämlich, ich frage dich einfach mal, was du für ein Tier wärst.
Wärst du ein Tier,
ja.
Es gibt zwei Möglichkeiten, beide habe ich auf den Armen tätowiert, einmal ein Rabe oder ein Wolf.
Oh, düster.
Schon, ja, ich weiß auch nicht, aber ich habe ja auch nur bunte Klamotten an und so, weil ich bin ja immer so sehr ein farbenfroher Mensch, so wie ihr übrigens auch. Ich finde, wir passen heute hervorragend zusammen.
Aber warum Rabe, warum Wolf?
Erstens, weil ich ein Ravenclaw bin und der Rabe, als mein Patronus rauskam, als ich den Pottermore-Test gemacht habe, logischerweise. Mhm. Und irgendwie ist es ein sehr intelligentes, cooles Tier und ich weiß nicht, Wolf ist auch cool. Ist der coolste Hund, den es gibt, finde ich.
Ah.
Weiß nicht. Ja, doch, irgendwie schon.
Cool, ja. Super. Alright, nice. Und erzähl mal, was macht ihr genau beim Anti-Boring-Content-Club? Weil als du mir das erste Mal erzählt hattest, ist mir echt so alles aus dem Gesicht gefallen, weil es so ein anderes Konzept ist und man das so, also herangehensweise, so wenig kennt und auf der anderen Seite so genial ist. Deswegen erzähl mal so ein bisschen, wo die Idee herkommt, was ihr da macht.
Du hast es eben schon als irgendwie anders beschrieben. Ja. Wir wollen jetzt wissen, was ist dieses irgendwie anders?
Wir brauchen einen Cliffhanger hier.
Ja, voll. Also es ist total anders und irre einfach nur. Und ihr werdet nicht glauben, was jetzt passiert. Genau, also, ich wollte nur kurz die Pause einhalten. Also, im Endeffekt muss ich leicht widersprechen. Also, wir erfinden die Welt eigentlich nicht neu und wir haben auch das System irgendwie nicht neu erfunden. Also, wir kommen ursprünglich aus dem Influencer-Marketing, ich komme aus dem Sales, mein Mitgründer kommt aus der Produktion und wir haben super lange irgendwie zusammen bei ProSiebenSat.1, bei Studio 71 zusammengearbeitet. Das war so zu der Zeit das größte Multichannel-Network, das es gibt in Deutschland. Teilweise gehe ich sogar irgendwie auf Platz 2 oder so der Welt, weil dann irgendwann noch die Amis dazu gekauft wurden und so weiter. Und es war crazy, weil du dann teilweise hast du ja wirklich mit irgendwie JP gearbeitet irgendwie, also JP Performance für eine Promo mit Universal und dann noch mit The Rock, weil der war auch im Netzwerk. So, und dann stehst du mit beiden da und die bauen dann Autos. Okay, das ist dein Leben so ungefähr, ne?
Sag mal kurz, was Multichannel Network, wie du das definieren würdest, damit das allen klar ist.
Oh ja, das, ein Multichannel Network, Glossar. Multichannel Network ist eigentlich eine Agentur, eine Firma, die Kanäle bündelt, also YouTube-Kanäle bündelt und dann letztendlich bessere Konditionen bei den Plattformen raushandeln kann. Also das heißt, dass die aber auch für dich alles rund um Rechte-Management klären, Claimings, irgendwelche Vorfälle, aber eben auch, dass die Werbung richtig läuft und so weiter und so fort. Das heißt, wie ein Management, du gibst halt Prozente ab, aber dafür bekommst du mehr Geld rein. Also bestenfalls nehmen sie dir auf der einen Seite Arbeit ab, aber die Umsätze steigern sich dann eben auch und dann ist es halt ein Win-Win für alle Seiten.
Cool. Und dann von YouTube-Influencerinnen in dem Fall war das bei euch?
Genau, Studio 71 war damals mehr auf YouTuber und dann kamen natürlich die ganzen anderen Plattformen alle nach Deutschland. Also man muss dazu sagen, mein Mitgründer Netschi ist schon so lange dabei, dass der halt mit Gronkh und Sarazar Streams gemacht hat auf MyVideo. Also
boah, krass, kenne ich gar nicht.
Disclaimer, ich bin Mitte 30, ja, es klingt wie wäre ich 50, aber es ist halt schon, aber es bewegt sich sehr viel in so 10, 12 Jahren, was halt dieser ganze Social Space angeht. Aber wir waren halt quasi also unter anderem wir waren von Anfang an mit dabei.
Habt ihr Placements auf MyVideo gemacht?
Auch.
Gibt es MyVideo noch?
Weiß ich nicht, ich glaube nicht. Aber ich weiß, dass der alte.
Kennst du das noch?
Also mir sagt es was, aber ich glaube, ich verwechsel es auch krass mit Vimeo, gerade um ehrlich zu sein.
Ja, MyVideo ist quasi der Klon von YouTube in Deutschland. Schwierig. Irre. Hallo, liebe ProSiebenSat.1 Rechtsanwälte. Ich habe keine Ahnung, wovon ich rede. Aber ich weiß nicht genau, wo es herkommt. Ich weiß nur, dass das halt am Anfang da war, weil es nämlich YouTube zwar schon gab, aber halt eben nicht deutsch oder auch keine deutschen AnsprechpartnerInnen und sowas. Mhm. Und irgendwann kam das dann und ja, der Wechsel war dann da. Aber es gab aber auch zum Beispiel nicht wirklich Twitch tatsächlich. Ah nee, Twitch-Klon war es vielleicht. Ah nee, es war schon YouTube-Klon. Ja. Mm. Aber wir haben gestreamt auf mein Video, das weiß ich auch. Ja, das war irgendwie wild.
Krass.
Naja, und das war auch vor, da war, glaube ich, sogar noch Twitch Justin TV, ehrlicherweise. Also von daher, das ist schon, geht schon gut weit zurück auf jeden Fall. Wo war ich? Ach so, ja. Also wir machen das schon eine Weile.
Ja, ja.
Und ich bin irgendwann gegangen auch aus dem Grund, weil und da würde ich, glaube ich, meinen Mitgründer mit einschließen, uns das alles ein bisschen zu langweilig wurde, weil die Bewegung, also unsere goldene Zeit des Influencer-Marketings, muss man sagen, war ja wirklich, also es war wirklich simpel für uns als Werber, sage ich jetzt mal, ne? Im Sinne von, die Brands kamen zu uns, hier ist irgendwie das Budget, bitte macht irgendwas mit Influencern. Weil das war ja wilder Westen. Keiner wusste, wie das funktioniert. Es gab keine Guidelines, es gab keine Werbevorschriften irgendwie damals noch. Oder die kamen dann auch erst mit den Medienanstalten und so weiter. Und wir konnten alles machen. Also haben wir krassen Scheiß produziert. So, also weil es geil ist, weil wir alle Spaß dran haben, ne, irgendwie. Und wir haben damals schon rauskristallisiert, dass je mehr alle Seiten Spaß an der Sache haben, desto besser wird das Endergebnis. Also je mehr du die extrinsische Motivation Geld außen vor lässt und in eine intrinsische dich bewegst, weil du das halt Bock drauf hast, da dich weiterentwickeln möchtest, etwas erleben möchtest, was quasi du sonst vielleicht nicht irgendwie erleben kannst, desto besser war das Ergebnis.
Mhm.
Und das gilt für alle Seiten, also für die Audience, für die Brands, aber auch für die Creator, die dahinter stecken. Ne, weil irgendwie alle haben halt Bock und dann ziehen auch alle am selben Strang. Also auch die Community, weil die dann ja was sieht, was sie ja sehen wollen. Ne, oder was, oder Content so. Und die Bewegung, die stattgefunden hat, ja, und das, ich war jetzt 5 Jahre da in dem Laden, in 5 Jahren ist extrem viel passiert, muss man sagen. Die Bewegung im Creator-Marketing hat sich ja dann dahin entwickelt, dass es alles sehr viel effizienter geworden ist, schneller. Mehr Shampoos wurden von blonden Frauen in Kameras gehalten und mehr Grillzubehör von halt übergewichtigen, glatzköpfigen Männern. Aber die, es gab keine Stories mehr. Mhm. Also es war einfach nur noch ein Kauf das. Also Creator sind dann ja irgendwann zu so einer digitalen Litfaßsäule eigentlich geworden. Und ich verstehe auch zu einem gewissen Grad, dass man halt sagt, guck mal, hier sind 100.000 Euro. Und dann kommen wir und sagen, oder das Team sozusagen um uns herum, und sagt, ja, wir würden das produzieren, dann machen wir das, dann machen wir das, 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 das. Das ist alles sehr aufwendig und dann verbraten wir das. Und aber dann haben wir halt diesen Umsatz generiert. Oder wir nehmen einfach eine Sarah Harrison und machen 2 Postings für irgendwie Aldi Süd, dann sind 100.000 Euro auch weg. Na, dann nehmen wir doch das, wenn die Reichweite auch stimmt. So. Was aber für uns immer das Problem war und auch immer noch jetzt ist, weil das wird ja immer noch gemacht und ich will gar nicht sagen, dass es schlecht ist, es ist einfach nur plump. Und das ist halt nicht, ich muss es ja nicht auch noch eine neue Agentur gründen, die genau das Gleiche macht wie alle anderen. Für uns war es irgendwie so, dass wir gesagt haben, nee, wir möchten uns gern die Arbeit machen. Und das Ergebnis ist besser, weil was die Leute vergessen, ist alles außerhalb dieser Excel-Tabelle. Also ja, das hat 1 Million irgendwie Impressionen generiert. Aber was ist eigentlich hängen geblieben? Also haben die User, die Community, haben die jetzt irgendwie was Positives mitgenommen? Werden sie jetzt dieses Produkt irgendwie weiter im Kopf behalten? Wie ist das Standing nach dieser Kampagne von den Creatoren? Was hat das Management davon? Also wie entwickelt sich alles drumherum, außer dieser Excel-Tabelle? Und das ist das, was uns eigentlich interessiert. Die Excel-Tabelle, die muss stimmen. Weil jeder hat einen Chef oder eine Chefin und diese Chefin oder dieser Chef hat auch wieder jemanden. Und am Ende musst du diese Excel-Tabelle da irgendwo hinschicken und die muss stehen und die muss gut aussehen. Aber wenn dann auch noch der Content fetzt und wenn dann auch noch die Community sagt, oh mein Gott, das war das beste, die beste Werbung, die ich hier gesehen habe, irgendwie, dann ist es für uns eigentlich ein Erfolg, muss man sagen. Und darauf basiert, und das war eine sehr lange jetzt Herleitung, von dem, wo ich eigentlich hin wollte, darauf basiert eigentlich das Konzept, was wir hatten. Weil wir uns nämlich zusammengesetzt haben und wir sind noch gar nicht so alt, wir haben uns tatsächlich im Oktober 22 zusammengesetzt und gesagt, wir gründen jetzt eine Firma mit dem Gedanken, was wäre, wenn wir dieses Prinzip Influencer-Marketing um 180 Grad drehen? Das heißt, dass nicht die Brand ein Briefing schreibt und dann gehen die zu irgendeinem Management und dann sagt das Management, ja, können wir machen. Und dann gehen die zum Creator und sagen, mach das. Und dann sagt das Talent, ja klar, für 10.000 Euro mache ich das. Gerne halte ich die neue Dr. Oetker-Pizza in die Kamera und sage, lecker Schmecker. So. Oder was wäre, wenn wir jetzt mal die Creator anrufen und fragen sie mal, habt ihr eigentlich Sachen, die ihr schon immer mal machen wolltet? Dann haben wir so 30, 40, 50 Creator angerufen. Und da war dann so ein Knossi dabei, der sagt so, ja klar, ich will das größte Fußballturnier der Welt machen. Ah, Battle of the Socials. So, ne, irgendwie. Also, und dann rufst du die anderen an und die sagen auch, ja, na, ich wollte schon immer mal den Jakobsweg laufen. So, ja, ich hab so Bock. Ich will unbedingt mal irgendwie zum Beispiel, also jetzt ein fiktives Beispiel, ich will unbedingt mal irgendwie mir so einen Pizzabackofen holen und mal wirklich lernen, wie das funktioniert. Aha. Und genau denn in dem Punkt setzen wir quasi an. Und wir wissen jetzt nämlich, was die ganzen Creator alle wollen. Und jetzt gehen wir quasi andersrum. Das heißt, ich habe jetzt den Creator und ich gehe jetzt quasi zu Dr. Oetker und sage, hey, ich habe hier jemanden, der hat richtig Bock auf dieses Thema. Wollt ihr nicht miteinander zusammenarbeiten? Weil es würde auch intrinsisch funktionieren.
Mhm.
Und das Ergebnis, und jetzt kommt wieder die schamlose Seite dieses Businesses, muss man auch ganz offen sagen, wer Bock hat, macht mehr, als er soll. Es ist ganz einfach. Die Extrameile ist es am Ende des Tages. Das heißt, wir erwarten nichts, aber gleichzeitig kann man davon ausgehen, dass wenn jetzt quasi der Creator oder die Creatorin da irgendwie ihren Pizzaofen irgendwie ausprobiert und dann mit Edgar eine Koop macht, dass sie ja Bock drauf hat oder er und dann gibt es vielleicht nochmal eine Story dazu oder vielleicht nochmal einen Livestream oder vielleicht nochmal irgendwas on top, weil halt das Thema einfach diese Leute bewegt und am Ende des Tages sind es Content Creator, die müssen Content kreieren. Also hacken wir so ein bisschen jede einzelne Kampagne, indem wir sozusagen allen Leuten halt wirklich das schmackhaft machen, weil es auch schmackhaft ist, weil es halt sinnvoll ist, da zusammenzuarbeiten. Und dadurch entsteht meist mehr, als es eigentlich soll. Und das ist gut für alle Seiten. Und das ist das, was wir eigentlich machen. Also, wir haben letztens das irgendwie versucht zusammenzufassen und haben irgendwie, also das jetzt, ich würde jetzt Netschi umbringen, weil ich diesen Satz nicht perfekt auswendig kann, aber letztendlich haben wir eigentlich gesagt, dass wir halt für jede Brand das passende Format und das passende Projekt finden. Und wenn wir es nicht finden, dann bauen wir denen halt ein Projekt, was wirklich passt. Weil wir halt eben mit die vernetztesten im deutschsprachigen Influencer-Raum sind, die es überhaupt gibt. Und wir wissen eigentlich fast alles, hoffe ich. So, jetzt, also, ne, irgendwie. Sternchen. Wir wissen fast alles, Sternchen. So, ne, irgendwie. Das ist das, was wir machen jeden Tag.
Wild.
Krass.
Sehr wild. Aber das meine ich, weil es ist halt so, also, wir reden die ganze Zeit, es wird ja niemand eigentlich sagen, okay, hey, ich habe Bock auf langweiligen Content. Ne? Also, ja. So, aber trotzdem gibt es 95% des Contents da draußen ist langweilig, so. Ja. Und weil es immer aus der Marke heraus gedacht ist, weil es immer aus irgendwelchen BWL oder marktwirtschaftlichen Gründen gedacht ist und ihr dreht das ja um. Das finde ich halt irgendwo so genial, weil es ist so naheliegend zu sagen, hey, da ist eine Marke wirklich die Plattform, da ist die Marke wirklich der oder die Enablerin, gendert man das auch? Enablerin?
Ja, genau.
Ihr wisst, was ich meine, ja. Also deswegen finde ich es so cool. Und das heißt, ihr könntet jetzt, wenn ich dir jetzt 10 Marken droppen würde aus 10 Verticals, hättet ihr Konzepte schon am Start, weil ihr eh schon, ja?
Ja, ja. Also ich habe auf der Webseite aktuell, wir haben so quasi Projekt-Websites, wir machen keine PDFs mehr, weil wir sind krass 2024. Keine Anhänge mehr, nur noch Websites, Microsites. Ich glaube, wir haben aktuell vielleicht nur 10 so irgendwie online. Da ist irgendwie wirklich alles dabei. Aber in unserem Projekt-Tool, also in Vorbereitung, weil wir schon wissen, dass es passiert, sind vielleicht 50, 60 Sachen irgendwie. Und wir reden gerade, weil wir noch recht klein sind, sage ich jetzt mal vorsichtig, ja, irgendwie. Also deswegen reden wir nur mit den größeren Talents und nicht mit allen wirklich kleinen. Und mit groß meine ich, wir nehmen quasi kein Projekt an, was weniger als 1 Million Reichweite hat insgesamt. Also Views, Impressionen, was auch immer. Also unter 1 Million machen wir eigentlich nichts. An alle Kunden in diesem Podcast hören, Impressionen, nicht Euro. Passt schon. und haben das quasi im System, aber wir können vieles noch nicht irgendwie online packen, weil halt noch nicht die Parameter alle klar sind letztendlich. Ne, so, ja. Also weiß ich nicht, es gab ja mal irgendwie ein Knossis Angelcamp. So, fand er das cool? Ja. Würde er es gerne wieder machen? Wahrscheinlich schon. Wissen wir das? Kann ich leider nicht sagen. Wird es dieses Jahr stattfinden? Weiß man nicht, aber vielleicht haben wir mit denen schon über verschiedene Sachen gesprochen und vielleicht wäre es ja cool und hätten wir Bock. Und vielleicht reden wir ja auch mit einer Brand, die sagt, boah Mensch, wenn es so ein Angelcamp wieder mal gäbe, da wäre ich voll gern dabei.
Wo habt ihr die ganzen Informationen? Also, es ist ja so viel, es sind ja so viele Verticals, so viele unterschiedliche Menschen mit so vielen unterschiedlichen, also auch Brands, ne, versuchen ja heutzutage sich irgendwie auf tausende Micro-Communities gleichzeitig einzuzecken. Hat sich jetzt so negativ angehört, aber die zu belagern.
Ja,
ne?
Ja, nee, ist gut.
Und also, wie kommt ihr an die Informationen? Wie stored ihr die Informationen auch? Und wie sorgt ihr dann dafür? Weil ich habe meistens das Gefühl, du stößt ein Projekt an und dann kann es der Brand eigentlich immer gar nicht schnell genug gehen. Also da muss es sofort losgehen. Und das ist ja bei euch dann wahrscheinlich nicht so, weil das ja viel mehr dieses Thema ist, okay, wir bauen jetzt irgendwie hauptsächlich dann auch wahrscheinlich längerfristige Projekte auf. Jetzt habe ich ganz viele Fragen auf einmal gestellt. Ich muss jetzt auch alle hintereinander beantworten.
Ich überlege auch gerade, in welcher Form ich das beantworte. Also ich glaube, also wir storen in ganz klassischen Projektmanagement-Tools. Da ich von keinem gesponsert werde, werde ich jetzt den Namen nicht dieses Tools nicht sagen. Tja, scheiße, wa? aber, also ich glaube, der Ursprung ist das. Wir machen das halt wirklich lange. Und wir kennen diese Talents teilweise, die etablierten Talents kennen wir halt seit über 10 Jahren. Also natürlich kann ich Gronkh anrufen. Mache ich in dem Fall nicht, weil das Management ist dann natürlich, also der ist halt überall mit seinem Kopf auch. Mhm. Deswegen macht es halt Sinn, dann halt über Management zu gehen. Und machen wir auch gerne. Und wir arbeiten eigentlich mit so gut wie jedem größeren Influencer bzw. Talent irgendwie Management auch zusammen. Und die geben uns ja auch die Infos an die Hand. Ich glaube, das erklärt mich auch einiges, ist, Managements sind keine Vermarkter. Manager sind eher inbound getrieben. Also die warten ja mehr darauf, also auch gar nicht, das ist auch kein Vorwurf, sondern aber auch aus Zeitgründen, die warten ja eher darauf, dass etwas zu denen kommt und dann managen sie dieses Thema, als dass sie wirklich proaktiv rausgehen und halt eben suchen. Weil die haben meistens, hat ja ein Manager oder eine Managerin nicht irgendwie ein Talent, sondern sind es halt 15 oder 15, 20, keine Ahnung, je nachdem, wie sie aufgestellt sind. Das heißt, wenn jemand wie wir jetzt kommen und sagen, hallo, wir nehmen alle eure Projekte, lass mal mit euren ganzen Talents sprechen und dann, was wir ja auch machen, ne, wir strukturieren, wir kuratieren vorher, strukturieren und dann aggregieren wir sozusagen alles und wissen ja genau, was für Informationen wir brauchen, damit eine Brand versteht, was wir von denen eigentlich wollen. Und witzig, dass du sagst, dass es denen nicht schnell genug geht. Ich sehe es ehrlicherweise genau andersrum, weil mir es immer nicht schnell genug gehen kann und ich schon gerne loslegen würde. Und die Brands immer intern oder die Agenturen dann immer so herumsitzen und sagen...
Sorry.
Ui. Gesundheit.
Eigentlich immer dreimal, heute nur zweimal.
Okay. Ja. Aber letztendlich ich eigentlich sofort loslegen kann. So, und also bei uns kommen die Sachen zusammen. Ne? Also wir strukturieren diese Informationen zusammen, dass wir quasi alles wissen, damit wir einer Brand direkt sagen können, okay, das ist es, das bekommst du. Das sind natürlich jetzt irgendwie Reichweiten, Insights, Zielgruppen und so weiter und so fort, aber eben auch Preise, dass ich sozusagen agil mit den Brands und mit den Agenturen arbeiten kann und mich eigentlich nicht nochmal absprechen muss.
Hast du mal ein, zwei Beispielprojekte für die ZuhörerInnen oder darfst du nichts erzählen? Also einfach nur, damit wir es mal so tangible machen können.
Ja.
So, warte, Projekte, die er schon gemacht
genau,
hat?
Genau, die jetzt
oder,
umgesetzt
wurden. Genau, ja. Hab ich es richtig verstanden, dass du auf der Website, also dass Website eigentlich 10 Konzepte liegen, auf eurer, nee.
Ja,
habt ihr, da liegen 10 Konzepte, wo eine Marke einfach hingehen kann, ist versteckt.
Okay. Ja, ja. Also du musst, schon Mitglied, musst schon Mitglied im Anti-Boring-Content-Club sein.
Okay, man muss da Mitglied werden.
Ja, sicher, wir sind
ein Club. Das hast du ja nicht erzählt, weiß ich ja nicht. Heißt heutzutage, ich war gestern im Gorgonzola-Club, da muss ich auch nicht Mitglied sein.
Echt nicht? Aber Pasta mir haben sie 5 Euro abgezogen. Nein. Nein, aber
habt ihr Mitgliedsgebühren?
Nein, noch nicht. Also tatsächlich noch nicht, bin ich ehrlich. Es war eine Überlegung, dass wir das machen. Aber das machen wir erst dann, wenn wir wirklich alle Projekte haben. Also wenn wir wirklich der Aggregator geworden sind für Creator-getriebene Projekte. Dann macht es halt Sinn, weil dann hast du auf der einen Seite, musst du eine Schutzgebühr letztendlich irgendwie zahlen, weil du ja die Ideen da upgrabst, irgendwie, die du halt vorher nicht hattest. Du hast eine Übersicht über den gesamten Markt, der existiert. Und dann hast du so viele Mehrwerte, dass ich auch sagen würde irgendwie, ja, hey, das wäre schon cool, gib mir mal einen Fuffi im Monat irgendwie dafür, für den Zugang. Aber jetzt gerade nein, das ist Quatsch. Also, aber ja, wir aggregieren, wir strukturieren. Und was wir dann aber eben auch machen, und das ist das, warum die Managements auch, glaube ich, gerne mit uns arbeiten, ist, wir sind ja auch Kreative. Das heißt also, wir bekommen dann halt, also ich nehme jetzt mal ein Beispiel von diesem, vielleicht auch mal jetzt in Richtung unserer Freunde, die hier nebenan sitzen. ich habe jetzt dieses Projekt, ich nehme lieber ein fiktives, um das zu erklären.
Ja, ist auch alles gut.
Also wir haben jetzt meinetwegen die Influencerin, die sagt so, mein größter Traum ist es halt irgendwie, den Jakobsweg zu laufen. Dann reden wir mit ihr, bauen dieses Projekt kurz auf. Das dauert auch eigentlich alles gar nicht so lange, sondern man macht es erstmal grob im Sinne von, okay, willst du da Livestream? Ja, nein. Aha, wir brauchen Insights deiner Kanäle. So, ne? Klar, Instagram-Stories, da werden Vlogs gedreht und so weiter und so fort. Das heißt, wir wissen ungefähr, was die Reichweite ist und dann können wir eigentlich damit schon rausgehen. Und warum soll ich jetzt aber an, weiß ich nicht, ich nehme jetzt mal ganz konkret Marken. Wieso sollte ich jetzt irgendwie mit Müllermilch darüber sprechen, dass sie dann da vor Ort sich eine Müllermilch aufmacht? Das macht nicht Sinn für die Story. Aber warum denn?
Das wäre dann eher Jack Wolfskin.
Genau, aber ich würde das dann natürlich irgendwie an die Jungs und Mädels von Ullalein schicken und sagen halt von wegen so, hey, Jack Wolfskin, wie sieht's denn aus? Oder irgendwie an die Serviceplan-Leute und sage, hey, O2, habt ihr nicht Bock, das Internet sozusagen, der Internetpartner zu sein, dass es ermöglicht, wirklich irgendwie vom Jakobsweg live zu streamen, das möglich zu machen. Also wirklich so Storylines finden, die Sinn machen, dass sie dabei sind, die Brands. Ne? Irgendwie, dass es halt eben auch als Community nicht negativ auffällt, sondern wie du am Anfang gesagt hast, dass es als Enabler wahrgenommen wird und sich ein Fan oder ein Zuschauer sich denkt, hey, geil, dass die dabei sind. Macht ja voll Sinn. Mega, dass die das möglich gemacht haben. Und du drehst diese Perception im Marketing komplett um 180 Grad. Weil plötzlich bist du als Brand ja cool und hast etwas möglich gemacht, was sonst gar nicht möglich gewesen wäre.
Okay, cool. Nächste Frage. Also du hast ja schon gesagt, ihr habt das unglaublich lange gemacht, aber wie war das denn am Anfang? Weil du sagst so easy peasy, ja okay, und dann rufe ich mal O2 an und dann rufe ich mal Jack Wolfskin an. Und ja, das passt irgendwo, aber die haben ja auch ihre Marketingpläne, die haben ihre Budgets und hast du einfach die komplette Industry, jede Brand auf Speed Dial oder wie, ist das immer so easy going, dass ihr die wirklich einfach anruft und die das dann machen und da Bock drauf haben? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Also witzig, also ja. Das ist eine sehr gute Frage. Ich persönlich mache ja jetzt Sales seit, glaube ich, fast 14 oder 15 Jahren. Mhm. Und ich habe natürlich ein Telefonbuch. Und interessanterweise.
Ist das Holy Grail?
Nein, überhaupt nicht, okay. Weil lustigerweise keiner meiner bestehenden Kontakte hat bisher bei uns jemals gebucht. Also es ist wirklich, alles, was wir bis jetzt gemacht haben, sind Neukontakte, die wir vorher nicht hatten. Und wir haben einfach angefangen. Also ich muss auch sagen, es ist meine erste eigene Firma, meine erste eigene Gründung. Und da hat auch mein Mitgründer sehr viel dazu beigetragen, dass ich diesen Schritt gegangen bin. Und wir haben einfach gemacht. Wir haben einfach so lange genervt, bis die ersten Cases kamen. Aber das Gute ist auch, glaube ich, auf der anderen Seite, dass wenn du ja schon die Creator im Rücken hast, dann geht es auch etwas leichter, weil es steht ja schon alles. Mhm. Und dann musst du halt eben auch Glück haben oder wie ich es immer nenne, Glück des Tüchtigen. Also wir reden halt viel über die Projekte, die halt kommen. Und dann wissen die Leute das ja eben auch und denken mehr darüber nach, als wenn sie es vielleicht einfach nur irgendwo in einem Newsletter lesen.
Ja. Mhm. Ich finde es halt krass, also ich weiß nicht, wir haben mal ein Bekannter von uns, der ist Creator, der hat, ich sage jetzt auch absichtlich den Namen nicht, genau wie du, weil da können die sich nämlich mal schön in den Arsch beißen, der hat seine Freundin auf einer Dating-Plattform kennengelernt, so, und der ist relativ groß auf TikTok und die haben geheiratet dann.
Geil.
Und er wollte halt, dass diese Dating-Plattform die Hochzeit sponsert und halt, aber der hat wirklich, wollte da Vlogs drehen und wollte, dass die das dekorieren, alles in deren Farben und der hatte so, also der war richtig heiß drauf und hat irgendwie, glaube ich, sogar sein Management geschrieben, dass die da anfragen sollen. Der hat, glaube ich, dich nochmal kontaktiert. Du hast es, glaube ich, auf LinkedIn gepostet. Er hat irgendwie Videos dazu gemacht auf allen Social-Kanälen. Der ist groß, der ist ja über 1 Million. Ne? Und die haben sich einfach nie gemeldet. Wo ich mir so denke, so, Alter, what a loss for you.
Ja.
Und deswegen finde ich es halt so krass. Also wenn dann 1 Million Reichweite starker Creator versucht, eine Brand zu erreichen und es halt nicht hinkriegt, obwohl er sich das da selber alles irgendwie, und das ist ja schon auch ein Once-in-a-Lifetime-Ding, wenn du da einen Creator hast, der sich über deine Plattform kennenlernt und die dann auch noch heiraten. Deswegen finde ich das so krass, dass es bei euch ja anscheinend einfach so float.
Naja, so einfach ist natürlich nicht. Also vielleicht jetzt irgendwie ganz schamlos würde ich mal ganz kurz unsere drei Bereiche reinschmeißen, weil es genau ineinander passt so ein bisschen. Ne? Also auf der einen Seite, wir haben halt angefangen mit dieser Kuration und haben auch gemerkt, dass die Leute das halt nicht verstehen. Also du musst es so vorstellen, als wir damals das gemacht haben, war Influencer-Marketing Wilder Westen. Und heute ist es auch Wilder Westen. Es hat sich nämlich gar nichts verändert. Ne? Also es gibt ja keine Vorschriften, wie was zu laufen hat. Du hast ja keinen Kodex oder keine Guidelines, irgendwie, die irgendwo allgemein für alle gültig sind. Deswegen ist es immer noch krasser Wilder Westen. Und es gibt einfach viel zu viele schwarze Schafe in diesem Business, die sich dann auch irgendwann wegen Manager irgendwie nennen, ja, weil sie der beste Freund von irgendwem sind. No offense an alle, die wirklich beste Freunde sind und einen guten Job machen. aber es ist halt wirklich wild. Und was ganz oft passiert, ist dieses klassische, ja, haben wir mal gemacht, hat nicht funktioniert. Also ist es halt für uns nichts. Mhm. Und jetzt kommen wir, und erinnert euch bitte an meine Erklärung, was wir machen, und erklären das einer Brand. Und dann sitzen die da und gucken mich mit ganz großen Augen an und sagen, hä, was? So, das heißt also, wir haben gemerkt, aha, wir müssen es denen nochmal erklären. Das heißt, wir haben jetzt neben der Kuration, haben wir auch ein klassisches Consulting, wo wir quasi den Leuten wirklich erklären, so funktioniert eigentlich Influencer-Marketing und wir beraten sie halt auch hingehend dessen, wie sie was machen sollen. Und genau da würde das jetzt nämlich eintreten, dass wenn wir den Kontakt haben zu hoffentlich vielleicht sogar dieser Dating-Plattform, dass wir dann nochmal wirklich ganz proaktiv da einschreiten und sagen, hallo, Leute, aus diesen Gründen wäre es extrem clever, jetzt hier reinzugehen. Und wenn es nur 5 Riesen sind, ja, ihr habt ja normalerweise Spendings von vielleicht irgendwie mehreren 100.000 oder so für so ein Flight, aber gebt dem doch mal irgendwie, keine Ahnung, 5.000 irgendwie auf irgendwie Cash in die Hand, meinetwegen, stellt ihm da eine Torte hin mit eurem Logo drauf, weil der hat ja auch nur Influencer-Freunde oder viele. Das heißt, das wird auf irgendwie ganz, ganz vielen Stories und Posts am Ende des Tages landen. Und stellt ihnen meinetwegen noch eine Band hin irgendwie und da auf der Bassdrum ist auch noch irgendwie das Logo von euch drauf. Und die Leute flippen aus. Und das ist dann auch unser Job, denen sozusagen das da zu beraten, zu sagen, hey, das macht Sinn, da hinzugehen, gib da mal. Und wenn es nur ein paar tausend Euro sind oder vielleicht auch gar kein Geld, sondern Möglichkeiten, dann beraten wir sie hingehend dessen auch. Und dritter Punkt, der ist auch relativ neu, wir nennen das jetzt noch Casting, aber ich finde es schwierig. Also wir machen quasi das ganze Einladungsmanagement, weil wir haben halt eben auf Speed Dial alle Influencer wiederum. Das heißt, wenn jetzt hier eine Premiere irgendwo in Köln stattfindet und wir für irgendeinen Film, für irgendein Produkt, für irgendwas, dann laden wir auch sehr gerne diese Creator auch immer ein, weil das für uns viel leichter ist meistens als für die ganzen Veranstaltungsfirmen oder eben Brands, weil das Ding ist auch da und ist auch ganz schamlos gesagt, wir sind halt der Club und wir haben halt einen besseren Zugang zu den Leuten und bei uns wirkt das halt nicht wie Werbung, sondern ey, und auch hier, da bin ich genauso, also wenn es meine Lieblingsgeschmacksrichtung kostenlos gibt, bin ich halt dabei. Ne, so. Und wenn du dann halt sagst, so, hey, hast du Bock auf die Premiere von Dune zu kommen? Übrigens ist einer der Special Effects Leute da und du kannst ihn auch gerne mal treffen. Und der Sekt ist for free. Naja, dann kommen die halt, weil die Bock haben. Und nicht, weil halt irgendwie die Marke angefragt hat.
Kann ich auch in euren Pool aufgenommen werden?
Ja.
Ich hab auch Bock auf Sekt for free.
Das gibt's heute Abend, wenn ihr noch wollt, tatsächlich. So, aber das Witzige ist, apropos Anti-Boring Content Club und im Club sein, ich wäre ja nicht der Anti-Boring Content Club, wenn ich nicht was mitgebracht hätte, was auf dieses.
Komm, jetzt diese Rauch-
und jetzt kommt die Box, die ich öffne. Ich habe euch nämlich euch und eurem Büro was mitgebracht.
Es kommt, ihr müsst dazu wissen, dass Matthias, seit wir recorden, eine verdächtige gelbe Box, die klimpert auch noch.
Denn klassisches Merchandise kann jeder. Was wir machen, ist einmal so ein bisschen anders. Deswegen
Gott, ich habe Angst.
Den Anti-Boring-Content-Schnaps.
Und ich, Digi, wenn du wüsstest, dass in diesem Körper immer noch die Nachwirkung von 10 Espresso-Martinis von gestern Abend drin sind.
Aber ich dachte, ich muss das mitbringen. Und es gibt 5 verschiedene Geschmacksrichtungen.
Was hast du? Ist doch mal aus noch
gefasst. Ich hätte TKP-Ultras.
Nein.
Das ist nicht dein Ernst.
Ja, doch. Dann hätte ich noch den Fiebertraum.
Nein.
So wie Creator meistens über Kampagnen sprechen, wie sie mal waren. Dann den Brainstorm. Dann habe ich hier noch das Pitchwasser.
Nein, nein, nein.
Naja, und ganz langweilig natürlich den klassischen Anti-Boring-Content-Schnaps.
Nein, ist das geil.
Also, und Pitchwasser ist mein Favorite, ganz
jetzt
kurz.
Jetzt kannst du noch mal sagen, was du siehst, wenn ich ihn schüttel. Was siehst du?
Blaues Glitzer.
Es glitzert.
Es glitzert.
Ja, weil du kannst ja mal vorlesen, was da drin ist. Hinten steht es drauf, ganz oben, was da noch zusätzlich drin ist.
Pfefferminzlikör mit Goldideenfunken.
Oh mein Gott, geil. Let's go, Kann.
Das ist euch. Oh mein Gott.
Ja, viel Spaß. Das sind, glaube ich, 50 Stück oder so. Also ihr dürft euch das
Alter, ist das geil. Achso,
warte mal, ich glaube, ich trinke jetzt auch einen.
Paulina, Q2 ist gerettet.
Q2 ist gerettet.
Q2 ist gerettet. Ja, ja, kriegst was kriege ich?
Kriegst du einen Brainstorm?
Also ein Brainstorm.
Ich nehme TKP Ultra, weil ich liebe TKP.
Digga, wie geil ist es, dass es glitzert.
Muss schütteln, öffnen, trinken. Ja, du kriegst auch gleich einen.
Mit Goldidee.
Achso, Entschuldigung, ich war nicht im Mikro.
Okay, schön.
Okay.
Ich zieh mir den erst durch, natürlich.
Ja, natürlich ziehen wir den.
Klar, ist ja nicht so, als hätte ich noch 3 Promille von gestern Abend.
Ach, ist okay.
Und hätte ich nicht schon 8 Ibus 900
in. Das ist besser als jede Ibu.
Wir wissen das sehr zu schätzen. Können wir uns mit schwarzen Schalter reinkaufen, auch so einen Drink machen?
Ja.
Der Chaos, Chaos-Drink oder sowas?
Ja, also man muss dazu sagen, auch kurz Werbung dafür, das machen wir mit den Mädels und Jungs von Mampe. Grüße gehen raus.
Grüße, Mampe, danke.
Ich glaube, es ist die oder eine der ältesten Spirituosenbrennereien Berlins. Und die sind einfach geil drauf. Und meinen so, ja, let's go. Der ist gut, ne?
Ey, ganz das macht.
Der ist richtig lecker.
Der Fiebertraum, also wenn so ein Projekt so nicht in die Richtung läuft, die man will, dann wird der gezündet, der Fiebertraum? Dann, oder?
Nee, das ist so ein Insider bei Creatern. Insider, weiß ich, ob es ein Insider, aber das sagen Creator mal, dass die Kampagne ist ein absoluter Fiebertraum.
Ja.
Das liegt dann halt meist daran auch, und das vielleicht hast du ja auch eben gesagt, oder ich weiß gar nicht, einer von euch beiden, dass ja auch Brands immer so ein bisschen, also dass ja immer von Brandseiten gedacht wird. Auch das ist richtig und soll auch so sein, weil am Ende des Tages ist es bezahlte Werbung. Klar, ist das, muss die Brand da irgendwie eine Hand drauf haben. Die Frage ist aber bei Creator-Marketing, am Ende des Tages ist das Produkt ein Mensch. Mhm. Und der lebt, der hat eigene Gedanken und der macht halt eben, was er will. Und das soll er auch. Und deswegen ist eben halt beim Creator-Marketing so dieses so, ja, hier ist dein 3-seitiges Briefing, du musst bitte alles sagen, was hier drin steht, ist halt das Dümmste, was du machen kannst, ne? Weil dann wird es halt einfach immer unauthentisch und ich weiß, die Leute können es nicht mehr hören, aber Authentizität ist halt wirklich das Wichtigste überhaupt. Mhm. So, und wenn die halt Bock haben, machen die.
Ja, das ist ganz kurz jetzt spannende Frage, weil jetzt habt ihr ein Konzept. Das hat der Influencer oder Influencerin geschrieben, ist happy damit, jetzt pitcht jetzt eine Marke, sagt die Marke, hey, Jakobsweg, ich bin Telekom, cool. Ich will jetzt aber, dass du XYZ meine Product Benefits reindrückst, meine USP reindrückst. Weißt du, also wie findet dann die Marke da statt? Wie ist dann das Briefing von der Marke? Ne? Die haben ja Intention. Weißt du, was ich meine? Wie ist dann die Absprache mit den Creatorinnen?
Ja, es kommt immer drauf an, ob es Sinn macht und wie. Also es ist jetzt, es ist eine sehr schwammige Antwort, weil es kommt natürlich auch extrem auf den Content drauf an. Wenn die natürlich jetzt ihre USPs da reingedrückt bekommen wollen, ne, von wegen irgendwie ja überall Empfang und Geschwindigkeiten und ja. Preise und was auch immer, dann macht das schon Sinn, dass man das auch kommuniziert. Die Art und Weise ist aber immer entscheidend. Also ich glaube zum Beispiel, dass du, ich finde Telekom ist ein sehr schlechtes Beispiel in dem Fall, weil man das halt, es ist halt ein ein nicht sehbares Produkt in dem Moment, ne, letztendlich, was du halt eben nicht, wo du halt eben nicht kurz einen Moment nimmst und sagst, übrigens, der Rucksack hier ist von, was total geil ist, ich wollte es euch mal zeigen, weil der hat das und das und das. Natürlich machst du Werbebreaks, aber was auch da, du kannst Werbebreaks immer machen, dass du halt letztendlich dann wirklich mal kurz sagst, hey, übrigens, ohne die wäre es nicht möglich gewesen, ich würde euch gerne mal kurz zu Sachen informieren. Mhm. Auch das ist völlig okay. Wir haben auch damals schon vor irgendwie 10 Jahren gemerkt, dass wenn man bei YouTube zum Beispiel Werbevideos gemacht hat, haben wir meistens es so gemacht, dass du musst ja wirklich Werbevideo kennzeichnen, also mit Werbevideo in der Ecke oder Werbung. Und dass wir es angesprochen haben in den Vlogs und Videos und was auch immer. Dass wir gesagt haben, so, hey, nicht wundern, dieses Video ist hier mit Werbung markiert, weil XYZ. Und dann war für alle Zuschauer das so, ach so, ja, okay. Mhm. Und nicht so, wie es jetzt gemacht wird, auch da. Es funktioniert ja auch zu einem gewissen Teil. Aber dieses, ach ja, und übrigens ist dieses Video gesponsert von, und dann kommt irgendwas komplett aus dem Kontext ja, gerissen. Dann irgendwie, ja, und wer übrigens auch Finanzen richtig gut machen kann, ist. Und dann geht's wieder von, also denkst du so, oh Gott. Und was Leute ja machen, das ist ja auch ganz wichtig bei diesen 90 Sekündern, zu sagen, die Leute skippen diese 90 Sekunden einfach. Mhm. Weil 90 Sekunden ist 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind weg. Mhm. Bei Podcasts übrigens auch. Ich will's nur gesagt haben, ich skippe direkt, wenn ich auf der Autobahn bin, bup, 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 und dann weg ist die Werbung. Und das kannst du nicht skippen. Integrative Werbung, sag ich jetzt mal so, ja. Kannst du nicht skippen. Und willst du dann ja auch gar nicht, weil der Content ist ja geil.
Also ja. Ich habe noch eine Frage, einfach nur nochmal zu eurem Geschäftsmodell. Macht ihr denn hauptsächlich so, ja, fast schon eine Art von Digital Activations? Also, wir hatten jetzt den Jakobsweg, wir haben irgendein Angelcamp, wir hatten die Hochzeit von mir als Beispiel, das sind ja alles irgendwo Events. Wir hatten den Pizzaofen, das sind alles Dinge, ja, die vloggst du, die lädst du online hoch, aber es ist immer irgendwie, hat einen sehr starken Connect zur Real World. Kommt mir das gerade nur so vor oder würdest du sagen, das ist auch viel so bei euch, bei den Projekten?
Also, ich glaube, es ist extrem durchmischt bei uns und man kann natürlich auch viel leichter denken. Also, wir machen jetzt Beispiel für die kommende EM arbeiten wir mit Cyberdyme zusammen, auch einem Management, und machen die Elastico-Tour mit 2 Gaming- und Sport-Creatern, die halt wirklich dann so mit der deutschen Mannschaft mitfahren in einem eigenen Bus und dann machen die halt Content und Streams und irgendwas. Das ist halt kein Vloggen, das ist irgendwie eine Mischung aus Livestreams, so Reisevlogs und irgendwas bla. Mm. Und auf der anderen Seite machen wir aber auch mit Aerochrome, also mit dem Team rund um Saraza, machen wir halt Festivalcamps und sind halt wirklich auf irgendwie Sandheimo, Sonne, Mond und Sterne und den Perucaville und haben da eigene Creator-Camps und statten die dann halt eben aus. Also in der Theorie kannst du es ja auch einfach machen und sagen, ich bin die Deutsche Bahn, ich place jetzt mein Logo auf dieses Creator Camp, auf dem Sanheimo Festival und alle Creator kommen mit Zug. Also es ist ja wirklich sehr simpel, aber wenn du das jetzt auch noch mit einer Story versiehst, die irgendwie Sinn macht, ne, weil wir irgendwie ökologischer sein wollen, weil die Verbindung sehr gut ist dahin irgendwie zu dem Raum, dann macht es wieder Sinn. Mhm. Okay. Also du musst nicht immer so heftig krass um die Ecke denken. Das machen aber auch wir ehrlicherweise dann für die Kunden und die Agenturen und ja auch für die Kreativagenturen, was sehr witzig ist. Weil wie gesagt, Creator Marketing ist ein immer noch sehr undurchsichtiges Pflaster am Ende des Tages. Und es ist sehr getrieben von, es ist so ein bisschen gute Zeiten, schlechte Zeiten des Marketings. Also es passiert ständig irgendwas und plötzlich fällt irgendwo eine Vase um und irgendwie jemand ist dann plötzlich schwanger und irgendjemand ist dann wieder mit dem nicht mehr gut zu sprechen und irgendwas. Und der sagt dann so, und jetzt rasiere ich mir die Haare ab und 5 Minuten später denkst du dir so, okay, und ich mache jetzt einen Bootsführerschein. Und das wissen wir aber alles. Das heißt, wenn jetzt eine Brand sagt, so, ja, wir haben jetzt irgendwie so ein Produkt und das würden wir gerne irgendwie in einem maritimen Umfeld haben, können wir sagen, ja, wissen wir, wir haben hier genau diese Creatorin, die macht jetzt einen Bootsschein, pack die doch zusammen. Mhm. Deswegen, also wir wissen einfach nur, es muss gar nicht immer nur so krass heftig sein. Aber am liebsten, also wenn man mich wirklich glücklich machen will, dann möchte ich gerne krass produzieren. Wirklich guten Content produzieren. Hochwertig. Wirklich Netflix-Style einfach so. Ne?
Okay. Und aber die Creatorin, produzieren die das dann selber, den Content, auf ihre eigene Art? Okay,
sie haben je nachdem. Also klar, die können natürlich selber, also es macht für uns keinen Sinn, dass wir jetzt da mitreisen auf dem Jakobsweg zum Beispiel und da mitfilmen. Das macht sie. Das ist ja ihre Reise. Sie will das unbedingt machen. Also macht das sie in dem Umfeld, was sie ja gewohnt ist. Wenn wir jetzt aber Shows wirklich vermarkten am Ende des Tages, und sowas wie Battle of the Socials, was ja letztes Jahr stattgefunden hat, was war irre war, das hat ja hier DLS gemacht rund um Knossis Management und so weiter. Und halt, glaube ich, noch ein anderer Partner und dann natürlich ungefähr 50.000 Agenturen. Man muss ja irgendwie in Mainz ein 50.000er oder so Stadion irgendwie füllen. Dann sind wir natürlich auch zwar vor Ort, aber wir machen das ja nicht. Also wir vermitteln am Ende des Tages zwischen den Brands und den Creatern. Wir sind Vermittler. Und werten es kreativ auf.
Und du hast das eben, glaube ich, schon mal gedroppt. Also Battle of the Socials habt ihr gemacht. Also ist das ein Case?
Das ist ein Case, aber das haben wir natürlich nicht gemacht. Also das haben ganz viele Leute gemacht. Ja. Wir haben aber mehrere Kunden dafür besorgt.
Ja, okay, spannend.
Genau.
Und kam das aus diesem Ansatz, dass ein Connector, also hat Knossi diese Idee gehabt und hat dann, okay.
Genau, und also die sind dann auf uns zugekommen, oder ich glaube, wir sind aufeinander zugekommen irgendwie und haben gesagt, also das können wir ja genauso mal irgendwie nehmen. Ich fand es gut, ich würde da gerne den Warner Case irgendwie nehmen, weil wir mit Warner Brothers zusammengearbeitet haben und im Vergleich zu vielen anderen Marken, die halt da auf diesem Event zu finden waren, haben wir halt eben kein klassisches Logo-Placement gemacht. Mhm. Also da waren riesige Brands, die wirklich auch viel Geld ausgegeben haben, auch zu Recht, weil die Reichweite war krass einfach nur. Aber dann haben die halt irgendwie ein Trikot-Logo und ein Logo auf der Bande und fertig ist. Und da muss man fairerweise sagen, für diese Reichweiten hat einfach Warner für so einen Filmrelease nicht das Budget. Fair enough, weil das ist wirklich viel Geld. Was können wir machen, dass es irgendwie auffällt? Und dann, es ging um Mac 2, diesen fantastischen Film mit Jason Statham und großen Haien. Was lachst du jetzt? Fantastischer Film.
Weil du so geschmunzelt hast.
Mega, mega Streifen.
Ich habe nicht gesehen, ich kann nichts
dazu sagen. Und dann haben wir uns einfallen lassen, naja, was wäre denn, wenn Jason Statham da wäre? Und dann haben wir Jason Statham besorgt.
Hast du einfach angerufen,
und den Jason? Und dann kam Jason Statham und dann hat er den Ball reingetragen beim dritten Spiel, glaube ich, oder zweiten Spiel. Und dann sind alle ausgeflippt und waren so, krass, Jason Statham. Dann lief noch der Trailer und so, Mac 2 kommt jetzt ins Kino, geil, Jason Statham ist da. Alle holen ihre Handys raus, krass, Jason Statham. Und dann war der noch im Influencer-Bereich und alle haben mit ihm Videos und Fotos gemacht. Und dann kam raus, das ist ja gar nicht Jason Statham. Aber das haben wir erst eine Woche später gedroppt. Das war sein Double. So, weil war gerade Streik in den USA. Wir konnten nicht Jason Statham ranholen. Außerdem kommt Jason Statham definitiv nicht für sowas nach Deutschland. No offense, Jens, wir haben euch lieb. Aber das war perfekt. So, also alle haben darüber geredet irgendwie. Es war ein Bruchteil des Budgets, was man eigentlich vielleicht da bezahlen müsste, um da zu sein. Alle hatten ihre Werbewirkung. Die Fans waren happy, weil die dachten wirklich, ich meine, vor allem, wenn du halt wirklich so 100 Meter entfernt bist, denkst du dir so, Alter, ist das Jason Statham?
Ja.
Jason Statham, alle sind starstruck.
Das ist doch hier, wie war das nochmal mit Dings?
Oh, Ryan Gosling. Oh mein Gott, ja.
Das war natürlich tausendmal besser, muss man ehrlicherweise sagen, weil es viel krasser auch aufgezogen war und produziert war. Wir hatten ja wirklich, es war halt irgendwie heiße Nadel meistens, wie immer. Aber trotzdem war das auch, finde ich, ein Mega-Erfolg. Reichweiten waren top. Halt mehrere Creator, auch mehrere TikToker vor allem, die dann halt irgendwie dann da drauf springen und dann halt irgendwie Jason-Interview machen oder so, von wegen, irgendwie, ja, können wir zusammen irgendwie hier irgendwie gegen in den Kampf ziehen und Content machen generell und sowas. Und das ist ja auch, und hier wieder, weil ich gerade einen TKP Ultra getrunken habe. So, ich bin hardcore TKP getrieben, ne, irgendwie außer Twitch natürlich, aber in so einem Case kommt ja Leistung dazu, die so nicht geplant war. Mhm. Und das senkt ja den E-TKP am Ende gewaltig, muss man sagen. Wir haben lustigerweise mit Warner gerade jetzt in diesem Moment auch gerade eine neue Kampagne laufen für diesen neuen, auch Top-Film, Gorilla X Kong.
Ja.
Gorilla, sag ich schon. Godzilla X kommt, sonst wären es zwei Affen.
Ja.
Das sind dann quasi Nature und ich, das ist ein anderer Film. Aber, und da haben wir auch, und das ist, wenn wir die Zeit noch dafür haben, erkläre ich es kurz, weil ich finde es total genial und ich freue mich auf den LinkedIn-Post dazu, damit das wieder auf LinkedIn super funktioniert. Wir haben eine ganz gezielte Zielgruppe genommen, wo wir wissen, dass sie diesen Film gucken und haben mit Icon zusammengearbeitet. Das ist ein Battle-Rap-Format auf YouTube. Kennt ihr nicht, weil ihr nicht in der Bubble seid.
Ja,
dieser Kanal hat in der letzten Staffel 150 Millionen Views gemacht auf YouTube. Wir targeten für diese Staffel jetzt für dieses Jahr 250 Millionen Views. Und es gab immer einen Kampf zwischen zwei dieser ja, also die zwei dieser Teilnehmer dieses Wettbewerbs, also es ist ein Battle-Rap-Format, ne, einer bleibt am Ende übrig und ist das Icon.
Mhm.
Und zwei davon haben sich übelst gebattelt die ganze Zeit und waren totale Gegner. Und das, ich glaube, das Video, was irgendwie, wo sie sich Battle rappen, hat irgendwie 10 Millionen Views auf YouTube, war irgendwie Musik, YouTube-Trends, Platz 1 und keine Ahnung was. So, und dann haben wir uns gedacht, also Netschi jetzt, ich dachte, weil er ist der Kreative, Netschi, ich liebe dich. Also ohne ihn wäre das auch nicht möglich. Mastermind einfach. Und dann meint er, was, wenn die zusammen einen Song machen? Weil ja in Godzilla und Kong, ja, die plötzlich auch zusammenarbeiten und nicht mehr Feinde sind. Mhm. Und dann haben wir die angerufen und die so, ja klar, wir sind Freunde. Wir so, ach so? So, ja, ja klar, wir machen das. So, und dann haben wir letzte Woche, glaube ich, die Ankündigung gemacht, dass dieser Song kommt. Und dann waren diese beiden Typen, ja, mit verschränkten Armen, alle gucken böse. Und hinter denen Godzilla und Kong. Und nur die Ankündigung, ja, man muss sagen, wir haben, glaube ich, getargetet auf so 1 bis 2 Millionen für die gesamte Kampagne, irgendwie an Reichweite. Nur diese Ankündigung, dass dieser Song kommt, mit so Snippets aus dem Trailer und so weiter und so fort, haben, glaube ich, schon 3 Millionen Views generiert.
Boah, krass.
Und das Musikvideo ist direkt auf Platz 1 gechartet auf YouTube.
Geil.
Ich glaube, es gab über 10 Reaction-Videos irgendwie auf YouTube von wegen so diesen Song analysieren und dass die jetzt mit Godzilla X Kong zusammenarbeiten. Wir haben Screening gemacht und so weiter. Also, ich glaube, um das vorwegzunehmen, wobei es am ein paar Tagen online geht, aber ich glaube, wir haben jetzt schon über 8 Millionen Reichweite auf diesem Thema, obwohl wir 2 getargetet haben oder eine sogar nur, weil es so gut die Community getroffen hat und die Creator dahinter, ja, die haben ja Bock.
Mhm.
Das war genau das Ding. Also Icon ist das Projekt und dann haben wir quasi einen Teil aus diesem Projekt rausgenommen und gesagt, habt ihr Bock, das zu machen, weil es passt alles zusammen und alle sagen, ja, let's go. Und genau so bauen wir halt Cases. Dann macht es halt so Spaß. Und es ist auch nicht mein Content. Muss es auch gar nicht. Es muss halt dem Fisch schmecken, der Wurm. Und nicht dem Angler. Aber das ist das perfekte Beispiel davon. So, ne? Ja. Irgendwie. Und es ist extrem kosteneffizient. Weil, ohne jetzt zu krasse Insights zu geben, aber ich glaube, wir haben den eTKP im Vergleich zu dem TKP, den wir offiziell quasi auf Excel eingekauft haben, ist, glaube ich, ein Zehntel.
Boah, krass.
Durch diese ganze Gratis-Reichweite der Creator, die halt Bock hatten und im Studio noch mitgefilmt haben, der Community, der Reaction und darauf dann wieder die Community. Also es ist halt, das potenziert sich und wenn es viral geht, ist es halt da.
Ja, also eTKP, Earned TKP.
Ja, ne? Oder effektiver TKP.
Ja, okay, ja, also nochmal.
Genau, also der, Entschuldigung. Ja,
ja, nee, ja. Und sag mal, wir müssen mit Blick auf die Zeit langsam leider zum Ende kommen.
Gerne.
Und wir haben ja unsere 2 Abschlussfragen, aber einmal noch zum Thema Preis. Kannst du da irgendwas sagen? Also du bist so tief drin in der Szene, kannst du irgendwas sagen
zur Preis, ja.
Preisentwicklung, Creatorin bei den Konzepten?
Ja, also ich glaube, uns mag man nicht so wirklich, was das Thema Pricing angeht, weil wir sehr harte, so richtig harte Price-Policy fahren.
Für die Marken oder für die Creatorin?
Also wahrscheinlich eher für die CreatorInnen, weil es gibt viele, also Gott sei Dank gibt es viele Managements, die mit unseren Preisen übereingehen. Also wir haben halt eine interne Preisliste, wo wir halt benchmarken gegen. Weil wir halt der Meinung sind, dass halt dass bestimmte Content-Pieces bestimmte Preise haben sollten.
Ihr preist auf TKP-Basis?
Ich bepreise meistens auf TKP, außer es ist jetzt sowas wie ein Stream auf Twitch, dann sind es meistens die Concurrent Views, also wie viele Leute gucken gleichzeitig zu. Und dann gehst du halt auf Multiples und so. Es ist ein bisschen also Twitch ist komplexer, aber wenn du, sagen wir mal, eine klassische Instagram-Story, ist halt, wie viele Leute gucken diese Story mal x TKP.
Ja.
Okay. Ne, irgendwie, also mal x Euro, so, ne, irgendwie.
Ja.
Und dann ist es halt, haben wir halt unsere Benchmarks, ne, und man kann auch sagen, also ich meine, ich habe jetzt, also Instagram-Story, nehme ich meistens halt irgendwie irgendwas rund um den 30er TKP. Und wir bekommen natürlich auch teilweise Angebote, wo ich mir denke, Digga, nein. Also es ist ja okay, dass andere das zahlen, ich zahle das nicht. Und in dem Moment halte ich aber natürlich das Budget des Kunden ja auch in meiner Hand irgendwo. Und muss dann halt einen Mittelweg finden. Und ich verstehe, dass andere Creator andere Preise haben. Es macht doch Sinn, ne? Also manchmal bist du in einer krassen Nische, dann bist du teurer. Fair, total. Mm. Wenn du der oder die Einzige bist, die das macht, finde ich, ist es total in Ordnung, dass du halt irgendwie einen höheren Preis verlangst. Oder es ist halt gerade irgendwie die Saison. Oder es ist gerade der, also es gibt immer irgendwelche Specials. Ne, so. Zum Beispiel aber auch, es gibt, mein Liebling ist da immer als Positivbeispiel, muss ich aber auch sagen, ist zum Beispiel Hand of Blood, großer YouTuber, Twitcher, der sagt, ich mache halt, oder der hat es eine Zeit lang, ich mache 4 Videos im Monat und nur 2 davon besetze ich höchstens mit Werbung. Das heißt, ich mache es teurer, weil ich will halt eben nicht so viel Werbung machen. Und wenn ich Werbung mache, dann kostet es halt einfach mehr.
Ja.
Und das ist ein Grund, wo ich sage, ja, ich verstehe es schon. Mhm. Dann ist es halt eine Exklusivität, die du aber auch mitkaufst am Ende des Tages. Weil er wird halt eben nicht am Montag Werbung machen und sagen, boah, Mercedes-Benz, beste Karre, richtig geil. Und am Mittwoch sagt er, boah, BMW, richtig läuft, geil. Ja. So, ne? Das wird dann halt nicht passieren. Und das ist positiv zu bewerten. Also ist es teurer.
Ja.
Aber es ist so volatil und es ist irre. Ne? Deswegen versuchen wir so ein bisschen auch in unserer Arbeit, deswegen, wer mir folgt auf LinkedIn, ich habe ja immer so Preise abgefragt. Fun Fact für alle, die diesen Podcast hören, ich sehe natürlich, das wisst ihr auch, ne? Ich sehe ja, wer was abgestimmt hat. Das heißt, immer sehr lustig, dann die Managements, die immer so den obersten Preis immer anklicken, so, ja, ja, safe, 150er TKP, Dicker. So, und denkst du, naja, nee, und dann sind die Brands immer so, 20?
Ja.
So, es war super lustig zu sehen, so wie die Brands und da die Agenturen versus der Managements abstimmen.
Ja.
Und dann halt da eben den Mittelground zu finden und zu sagen, hey, das ist also offensichtlich ein Preis, den alle bereit sind zu zahlen, tatsächlich.
Ja.
Sehr interessant, finde ich.
Und das ist der 30er TKP.
Ja, bei Instagram bist du irgendwo zwischen.
Ja, wo ist der Rip-Off denn? Wo ist der Punkt, wo du sagst, okay, das ist jetzt wirklich, also
alles, was dreistellig ist. Okay. Dreistellige TKPs verstehe ich nicht. Also selbst auch bei YouTube verstehe ich, wenn entweder schon eine leichte Produktionsleistung dahinter ist oder die Views auch wirklich dahingehend gut sind oder wenn halt der Production Value generell immer gut ist. Ne? So. Weil ansonsten würde ich aber auch sagen, YouTube bist du meistens irgendwo zwischen einem 60er und einem 100er TKP, aber plus Produktion meistens.
Mhm.
Also wenn wir jetzt wirklich, wirklich produzieren, also irgendwie High-Value irgendwie Produktion machen, dann ist das natürlich immer noch mal on top. Mhm. Muss es auch. So, dann, weil das sind ja ganz andere Gewerke im Spiel, als ich halte eine Kamera auf mich.
Mhm. Und Buyouts sind da inkludiert, oder?
Nein. Okay. Oh, Buyouts sind auch ein ganz schwieriges Thema.
Okay.
Ist ein super Thema, liebe ich. Also auch da, schreibt uns an. Weil ich finde auch, viele machen es halt falsch, weil dann sagen die halt irgendwie so, ja, und die Buyouts brauchen wir auch. Ja gut, dann verdoppel ich halt den Preis. Klassisch irgendwie Velma-Liste, ne? Kannst du ja irgendwie machen, so wie früher.
Mhm.
Aber wenn ich eigentlich das Content-Piece nur für, oder noch ein Asset quasi mit Werbung unterfüttern möchte und da lege ich meinetwegen, also wenn du Beispiel TikTok, also ich habe jetzt ein Asset, das finde ich toll, hat ein Creator gemacht und auf seinem Kanal, das will ich jetzt mit Spark Ads verlängern.
Mhm.
Und da packe ich 500 Euro drauf und habe ja schon fast 1 Million Views gefühlt bei den TKPs, die halt irgendwie die Spark Ads gerade kosten. Dann werde ich dem Creator nicht 5000 Euro Buyout zahlen. Das ist ja Quatsch. Sondern redet man mit den Leuten und sagt, hey, wir legen da einmal 500 Euro drauf, ist das okay? Und dann sagt die, ja, klar. Wenn du eine ganzjährige Kampagne machst, dann wird's kosten.
Ja. Wir kriegen die Zeichen.
Wir kriegen hier aus der Regie. Ja, ich könnte noch eine Stunde mit dir weiterlabern.
Ja, also das ist auch spannend. Aber dann
schnell die letzte Frage.
Genau. Ja. Wer sollte nach dir auf dem wunderschönen grünen Stuhl sitzen?
Den würdest du gerne mal hören hier. Das hat sich jemand nicht vorbereitet.
Kommt immer raus.
Ja, du schneidest das dann diese lange.
Hier wird nichts geschnitten.
Unangenehme Pause.
Hier wird nichts geschnitten. Heute sind wir ganz authentisch.
Die nächste Person. Ich wünsche mir. Tatsächlich Markus von Cyberdyme, den eben genannten Management.
Okay.
Ja,
sehr gut.
Hätte ich Bock. Seine Geschichte finde ich spannend. Wo er herkommt und was er jetzt macht, finde ich toll.
Das machen wir, perfekt.
Machen wir.
Und dann, letzte Frage, was ist das Geilste, was du auf Social an Content kürzlich gesehen hast? Und die Edeka-Kampagne mit Comedy-Gruppe zählt nicht?
Die haben wir jetzt schon dreimal gehört.
Ich habe mich sehr über Aldi gefreut.
Mit Markus.
Ich habe mich tatsächlich gefreut. Ja. Und ich muss leider sagen, es schmerzt mich, dass wir es nicht gemacht haben, weil ich richtig Bock drauf gehabt hätte. Aber auch witzigerweise wieder ein Supermarkt, also ein LEH, ist diese ganze Kaufland-Geschichte rund um Knossi mit Julian Bam. Das fand ich schon, also es war gut produziert, das war witzig, das war kurzweilig. Also für mich als alten YouTube-Hasen war das gefundenes Fressen. Das habe ich wirklich genossen. Das habe ich wirklich richtig in Ruhe angeguckt, weil ich das toll fand, tatsächlich.
Mhm.
Ja.
Schön. Was ein wunderbarer Abschluss. Matthias,
alles klar. Vielen Dank
für deine Zeit. Das war großartig.
Spaß gemacht.
Ja, freut mich.
Du. Bis dann.
Bis dahin.
Tschüss. Tschüssi.
Das war die 9. Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst gerne Feedback da, teilt es, schreibt uns auf LinkedIn. Und ja?
Instagram.
LinkedIn.
Folgt uns auf Instagram, folgt uns, schreibt uns
auf mein
LinkedIn.
Video, bitte.
Das stimmt nicht, das haben wir
Video.
Nicht.
Vielen Dank fürs auf Zuhören. YouTube. Wir wissen das sehr wertzuschätzen und habt noch einen schönen Tag, schönen Abend, was immer ihr auch macht. Und
see you later, Alligator.
Bis dann, ciao.